Ich freue mich, euch heute auf der YCMP einen Speaker zu präsentieren, den ich schon seit einiger Zeit kenne. Eines meiner ersten Kontaktpunkte mit ihm war, glaube ich, im Wohnheim, als er für die Wohnheimsfeiern gerne mit der Kamera rumgelaufen ist und Fotos gemacht hat. Und ja, also der kann irgendwas mit Foto. Insofern heißt bitte alle willkommen den Beo, der euch heute etwas über Analogfotografie erzählen wird.
Ja, hallo. Mein Thema heute ist Schwarz-Weiß-Analogfotografie. Und zwar wird es darum gehen, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Ich werde wenig bis gar nichts dazu erzählen, welche Handgriffe man durchführen muss, um so einen Schwarz-Weiß-Film zu entwickeln. Worum es in diesem Talk hier geht, ist, was passiert dabei eigentlich, wenn man den entwickelt. Disclaimer vorneweg, im richtigen Leben bin ich Softwareentwickler und das mit der Fotografie mache ich nur als Hobby. Chemie habe ich zuletzt in der Schule gehabt, genauso Physik. Aber mich hat irgendwann einfach interessiert, warum das eigentlich funktioniert, was ich da die ganze Zeit mache. Und dann habe ich angefangen, mich einzulesen und bin tiefer und tiefer in den Kaninchenbau abgestiegen. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich glaube, dass ich so halbwegs verstehe, was da passiert. Und das will ich heute mit euch teilen. Fangen wir vielleicht mal bei der Frage an, warum man sich das mit dem analogen Film überhaupt antun würde. Ich meine, wir haben heutzutage ausgereifte Digitalkameras, jeder hat sowas in der Hosentasche. Warum würde man das machen? Zusätzlich so ein Film, der kostet auch noch Geld, also so zwischen 17 und 50 Cent pro Foto. Und die Entwicklungskosten kommen dann noch oben drauf. Also warum sollte man sich die Mühe machen? Und ja, es gab da vor ein paar Jahren mal so eine Umfrage, ich habe die leider nicht wiedergefunden, aber was dabei rauskam war, es ist einfach eine andere Art Fotos zu machen. Man denkt, gerade weil es Geld kostet, mehr darüber nach, was man da gerade tut, bevor man auf den Auslöser drückt. Man geht da disziplinierter ran, man macht sich mehr Gedanken über das Bild, das man da gerade aufnehmen will, man macht sich in seinem Kopf vorher eine Vorstellung davon, wie das Bild ausschauen soll, und es fühlt sich irgendwie auch besser an, man fühlt sich kreativer dabei. Der andere Aspekt ist chemische Fotografie, also ich halte das für eine ganz große kulturelle Errungenschaft. Also es ging so in den 1850er Jahren los und ich denke, es hat gesellschaftlich ein bisschen was verändert. Weil bevor das losging, war ein Porträt ein Statussymbol des Adels. Das war selbst dem Bürgertum unzugänglich. Und nachdem Fotografie mal verfügbar war, war zunächst im betuchten Bürgertum ein Porträt was relativ selbstverständlich war, dass man das sowas von sich anfertigen ließ. Und nach und nach sickerte das dann auch in die ärmeren Schichten ein. Zur Frage, ob chemischer Film... Ach ja, das habe ich auch noch gefunden. Der Unterschied zwischen wir machen Bilder mit Film und wir machen Bilder digital. Naja, digital, man drückt halt auf einen Auslöser, man macht sich keine Gedanken darüber, dass das Kosten verursacht, weil es effektiv keine Kosten verursacht. Und am Ende steht man dann da mit 83 Bildern von seinem Mittagessen und die kann man dann der Welt zeigen. Während, wenn man mit Filmfotos macht, man macht sich durchaus Gedanken über die Kosten, die man dabei verursacht, und auf so einer Rolle Film sind dann entsprechend wenige Bilder drauf und die decken einen relativ großen Zeitraum ab. So, ist chemischer Film noch relevant? Also es sah mal eine Zeit lang so aus, als würde chemischer Film jetzt in der Versenkung verschwinden, Anfang der 2000er Jahre, also das hier war so der Wendepunkt. 1995 hat Minolta die RD-175 auf den Markt gebracht und das war die erste Digitalkamera für den Consumer-Bereich überhaupt. Und 10 Jahre später war die Technik dann ausgereift und die großen Kamerahersteller haben angefangen, ihre Analogkameraproduktion einzustellen. Ja, 2003 war die Zahl der verkauften Filme auf 20% runter, weil Digitalfotografie war einfach ausgereift und selbst die Profis sind auf digital gewechselt. In den 2010er Jahren hat sich dann aber noch mal was getan. Also zu dem Zeitpunkt war Kodak schon weg, Nikon war weg, Pocket Film, diese kleinen 110 mm Filmkassetten, gab es nicht mehr, Polaroid-Filme hat man nicht mehr bekommen. Und dann ist auf einmal irgendwas passiert und Lomo, das ist eine Firma, ich glaube aus Tschechien und aus Deutschland, haben dieses 110 mm Format wieder auf den Markt gebracht und dafür Filme produziert. 2014 diese Intrepid Camera, das ist eine Großformatkamera für relativ erschwingliches Geld. Ja, 2016 hat Konica Minolta aufgehört, Analogkameras zu produzieren. Fujifilm hat beispielsweise diese Instax-Kamera auf den Markt gebracht. Und Ilford, das ist ein Hersteller von Analogfilmen aus Großbritannien, die haben in 2019 tatsächlich einen neuen Film auf den Markt gebracht. Also, wir haben wirklich einen neuen Film entworfen und verkaufen den jetzt. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wie das alles funktioniert. Also, zuerst schauen wir drauf, wie Film so ein Bild einfängt. Und dann schauen wir uns mal an, was während der Filmentwicklung passiert. Und dazu müssen wir uns erstmal anschauen, wie so eine Kamera aufgebaut ist. Also im einfachsten Fall ist so eine Kamera einfach ein lichtdichter Kasten mit einem kleinen Loch drin. Durch dieses Loch fällt Licht ein und auf der gegenüberliegenden Fläche innerhalb der Kamera entsteht dann ein Bild. Wenn man will, dass das Bild schön scharf ist, dann macht man hier noch eine Linse davor und eine Blende, deren Öffnung man kontrollieren kann. Und ja, hier hinten hat man diese lichtempfindliche Schicht. Heutzutage ist das in der Regel ein CMOS-Sensor. Es waren mal NMOS-Sensoren. CCD begegnet einem noch gelegentlich. Früher, und das ist das, worüber ich heute sprechen will, war das ein chemischer Film. Also eine lichtempfindliche Oberfläche, die sich irgendwie chemisch verändert, wenn da Licht drauf fällt. Ja, und auf diese Oberfläche schauen wir jetzt mal drauf, wie die aufgebaut ist. Man hat in der Regel ganz unten so eine antistatische Schicht, die einfach nur verhindern soll, dass da Staub dran hängt. Dann haben wir so eine Filmbasis, die war früher aus Nitrocellulose. Da war auch allgemein die Empfehlung, das einzig Sinnvolle, was man mit den Negativen machen kann, nachdem man seine Abzüge gemacht hat, ist, die zu verbrennen, weil es viel zu gefährlich ist, die zu lagern. Heute nimmt man da irgendeinen ungefährlichen Kunststoff für. Dann hat man in der Regel so ein Anti-Halation-Layer. Das ist einfach nur eine schwarze Schicht, die verhindern soll, dass da Licht reflektiert wird. Denn über dieser Schicht haben wir unsere Emulsion und in dieser Emulsion, also Emulsion besteht aus Gelatine und in dieser Gelatine sind Silberhalidkristalle drin, also entweder Silberjodid oder Silberbromid. Und dieses Silberjodid oder Silberbromid, das ist das, was eigentlich lichtempfindlich ist. Und wir wollen halt nicht, dass wenn Licht von hier oben durchgeht, durch diese Emulsion, dann soll es nicht zurück in die Emulsion reflektiert werden, weil wir dann Licht an Stellen kriegen, wo wir kein Licht haben wollen. Ja, und oben drüber haben wir noch eine Schicht aus reiner Gelatine, die einfach nur dazu da ist, den eigentlichen Film zu schützen. So, und wenn man in diese Gelatine mal mit einem Mikroskop draufschaut, also das hier ist so ein Schnittbild, also senkrecht durchgeschnitten durch so einen Film. Und dann mal mit dem Mikroskop da drauf geschaut, dann kann man da erkennen einmal diese relativ dicke Emulsion und so eine Filmbasis. Die anderen Schichten sieht man hier gar nicht. Und wenn man da noch ein bisschen weiter reingeht mit einem Elektronenmikroskop, dann sieht man so kleine schwarze Punkte. Die kann man mit dem bloßen Auge nicht mehr sehen. Das sind diese Silberhalidkristalle, die unser Licht einfangen sollen. Und wenn man dann noch weiter reinzoomt, kann man sehen, dass das tatsächlich Kristalle sind. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was mit diesen Kristallen passiert, wenn da so ein Photon drauf trifft. Also diese Kristalle, die bestehen aus Bromidionen und Silberionen. Die Silberionen positiv geladen, die Bromidionen negativ geladen. Und das Licht wird in der Regel das Bromidion erwischen, weil das Silberion zu klein ist. So, und wenn das Photon da drauf trifft, dann bekommt das Valenzelektron von diesem Bromidion Energie und fliegt weg von diesem Bromatom. So, und jetzt zoomen wir nochmal ein kleines Stückchen raus. Also diese Ionen, die sind in einem Kristall angeordnet. Das ist so ein Kristallgitter. Und ganz so regelmäßig, wie ich es hier dargestellt habe, ist es in Wahrheit nicht, denn das wird so nicht funktionieren. In Wahrheit fehlt da an manchen Stellen immer mal so ein Bromidion. Das kommt dadurch zustande, dass wir hier nicht nur Silber und Bromid drin haben, sondern auch noch irgendwelche Verunreinigungen, die absichtlich eingebracht werden. Und an den Stellen hat man dann einen Defekt in dem Kristall drin. Und dieser Defekt, weil der von positiven Ladungen umgeben ist, der fängt die Elektronen ein. So, und nachdem das Elektron da drin festsitzt, ist diese Stelle etwas negativ geladen und dann wandert da ein Silberatom hin und schnappt sich dieses Elektron und damit haben wir atomares Silber. Und das passiert ein paar Mal, so 4 oder 5 Mal und dann haben wir da so einen stabilen Silberklumpen. Und dieser Silberklumpen, der wandert dann zur Oberfläche von dem Kristall. Und das ist was, was man sogar sehen kann. Also wenn man sich das unter dem Elektronenmikroskop anschaut, sieht man da so Stellen, die dunkler sind. Das ist das atomare Silber. So, und wenn man sich so ein... Also wir haben unsere Gelatine, wir haben bestimmte Bereiche von dieser Gelatine belichtet, andere Bereiche nicht. Und wenn man da jetzt drauf guckt, unter einer Lampe, auf die unsere Silberhalidkristalle nicht reagieren, weil das Licht im falschen Bereich vom Spektrum ist, dann kann man da sogar schon ein Bild erkennen. Und ihr habt wahrscheinlich große Probleme, das zu erkennen. Aber was ihr hier sehen könnt, ist hier oben der Himmel, der ist dunkel, weil da mehr Licht drauf gefallen ist und mehr atomares Silber da ist. Und hier unten in der Bereich, da sind so Gebäude, die sind ein bisschen heller. Die haben nicht so viel Licht abgekriegt. Okay, also wir haben jetzt ein Bild, aber wir haben noch ein paar Probleme. Das erste Problem ist, also so wie ich euch das jetzt beschrieben habe, wir haben diese Gelatine, wir haben da Silberhalide drin. Die Kombination ist nur auf einen sehr kleinen Teil des Lichtspektrums empfindlich. Und der geht so ein bisschen vom Ultravioletten bis hier ins Grüne rein. Und damit haben wir zwei Probleme. Erstens, Dinge sehen falsch aus. Der Himmel wird viel zu hell und Lippen von Menschen, weil die eher im roten Bereich sind, werden schwarz. Das sieht man auch auf älteren Fotos. Solche Filme kriegt man, glaube ich, heute nicht mehr zu kaufen. Das zweite Problem, das wir haben, weil wir hier nur so einen kleinen Ausschnitt von dem Spektrum zur Verfügung haben, kriegen wir auch nicht sehr viel Licht ab. Das ist der Grund, warum Menschen auf sehr alten Fotografien, also so sagen wir 1856 bis 1870, warum die so einen verbissenen Gesichtsausdruck haben. Weil diese Bilder über mehrere Minuten lang belichtet werden mussten und den Gesichtsausdruck mussten die halten. Und ein Lächeln kann man nicht sonderlich gut halten. Das ist was Spontanes. Auf die Lösung für dieses Problem ist jemand in den 1870er Jahren gekommen. Der hat einfach mal ausprobiert, was passiert, wenn man rote Lebensmittelfarbe, also so pink-rote Lebensmittelfarbe dazu gibt zu dieser Emulsion. Und auf einmal hat er einen größeren Teil vom Spektrum, den er abdecken kann. Und 1906 hat jemand, also das hat den Leuten natürlich noch nicht gereicht. Die Farbabbildung in das Graue, die stimmt immer noch nicht ganz. Deswegen haben Leute da weiter gesucht nach Dingen, die man reinkippen kann, die die Situation verbessern. Und in 1906 ist irgendjemand auf die Idee gekommen, Cyanin-Farbstoff damit dazuzugeben, und damit deckt man fast das gesamte Spektrum ab, das ein Mensch sehen kann. Also was ein Mensch sehen kann, so von 350 Nanometer bis 750, das kriegen wir nicht komplett, aber wir kriegen hinreichend viel. Und was da passiert, diese Farbstoffe, die lagern sich an die Silberhalidkristalle an. Und wenn auf den Farbstoff ein Photon von der richtigen Frequenz trifft, das zu diesem Farbstoff passt, dann geben die ein Elektron ab und dieses Elektron landet bei dem Silber. Und das Problem, dass wir so wenig Licht einsammeln, das sind wir damit auch los. Also mit so einem panchromatischen Film hat man dann auch vernünftige Belichtungszeiten. So, das heißt, wir haben jetzt unser latentes im Bild. Schön. Aber fertig sind wir noch nicht, denn wenn wir jetzt dieses Bild aus der Kamera nehmen und dem Licht aussetzen, Sonnenlicht oder so, dann ist es wieder weg. Dann wird das alles schwarz und wir haben kein Bild mehr. Und die Frage ist jetzt, wie kommen wir zu einem Bild, das dauerhaft ist? Und der Trick hier ist, wir erzeugen in den Bereichen, die wir dem Licht ausgesetzt haben, mehr atomares Silber. Und anschließend entfernen wir das gesamte verbleibende Silberhalid aus dem Bild. Wie macht man das? Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das eine nennt sich chemische Entwicklung, das andere physikalische Entwicklung. Das mit der physikalischen Entwicklung, der Begriff stimmt nicht ganz. Eigentlich ist es auch ein chemischer Prozess, der da stattfindet, aber das wusste man damals noch nicht, als man den entdeckt hat. Die physikalische Entwicklung schauen wir uns heute nicht an, die ist heutzutage praktisch irrelevant bei modernem Film, zumindest in ihrer Reinform. Die chemische Entwicklung, das ist das, was man heute macht. Bei der chemischen Entwicklung stammt das Silber, das wir da zusätzlich einbringen wollen, aus den Silberhalidkristallen. Also wir haben diese Silberkeime in unserem Kristall, die haben wir durch das Licht bekommen. Und wir wandeln den Rest von diesem Kristall auch noch in atomares Silber um. Bei dem physikalischen Prozess, da stammt das Silber aus der Entwicklerlösung. Und ja, es dauert einfach deutlich länger. So, die physikalische Entwicklung machen wir heute nicht. Chemische Entwicklung schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Man kann dieser chemischen Entwicklung zuschauen unter dem Elektronenmikroskop. Und was man da sieht ist, also hier haben wir wieder unseren Silberhalidkristall, und wenn man da Filmentwickler dazu gibt, sieht man, dass da so Fäden rauswachsen. Und diese Fäden sind atomares Silber. Und was passiert ist, dass nach und nach dieser Kristall vollständig umgesetzt wird zu atomarem Silber und dann so ein Gewölle bildet. Und dieses Gewölle, das kann man mit dem bloßen Auge sehen. Diese kleinen Punkte hier, die sieht man nicht. Ja, und dieses Gewölle, das ist das, was, wenn ihr euch mal ein analoges Foto aus der Nähe anschaut, was man da als Filmkorn kennt. Also so kleine Punkte im Bild, die die Helligkeit von dem Bild bestimmen. Also das sind keine Pixel, was ihr hier seht in dem Bild, sondern das ist dieses Filmkorn. So, jetzt habe ich schon von einem Entwickler gesprochen, der da wirkt. Diese Entwickler, die gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Es gibt zunächst mal Entwickler, die lösen ein bisschen was aus diesen Silberhalidkristallen raus. Also die ätzen diese Silberhalidkristalle, dadurch werden die kleiner. Das nennt man auf Deutsch einen Feinkornentwickler. Und das bewirkt, dass wir am Ende ein Bild haben, das weniger körnig wirkt, gleichzeitig aber auch weniger scharf. Und bei diesem Effekt, der das weniger scharf macht, habe ich nicht herausgefunden, wodurch der zustande kommt. Also die Literatur sagt, es ist nicht geklärt. Es gibt ein paar Vermutungen, aber keiner weiß es so recht. So, dann gibt es Entwickler, die machen dieses Ätzen nicht, sondern die belassen unser Silberhalid. Was die. Achso, was ich noch nicht gesagt habe, diese Feinkornentwickler, dieses Silberhalid, was da gelöst wird, das steht dann bei dem Entwicklungsprozess für physikalische Entwicklung zur Verfügung. Also da haben wir beide Prozesse. Also sowohl Silber, das aus den Körnern stammt, als auch Silber, das aus dem Korn kommt, in den Entwickler übergeht und sich dann ablagert. Die hier nennt man, glaube ich, auf Deutsch Universalentwickler. Die lösen keine Kristalle auf. Die haben zusätzlich oft noch so einen Akkutanzeffekt. Akkutanz ist das, was man heute bei digitaler Filmbearbeitung mit einer Unscharfmaske macht. Also dass an Stellen, wo hell und dunkel nah beieinander sind, dass das hell etwas heller wird und das dunkel noch etwas dunkler. Und dadurch gewinnt man zwar keine zusätzliche Auflösung, aber es wirkt auf das menschliche Auge trotzdem schärfer. Nachteil bei diesen Universalentwicklern, das Bild wirkt ein bisschen gröber, weil wir da dieses Filmkorn etwas gröber drin haben. Dafür wirkt das Bild auch schärfer auf das Auge. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Entwicklern. Die hat zusätzlich noch den Effekt, dass sie die Bereiche im Bild, wo sich belichtete Kristalle befinden, dass die eingefärbt werden. Nennt man auf Deutsch einen Bräunungsentwickler. Und das macht, dass man an Stellen, wo es hell sein sollte, dass man da mehr Kontrast reinkriegt. Also bessere Unterscheidbarkeit von den Graustufen in dem Bereich. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ganze funktioniert. Also die Grundidee ist, ich habe da irgendeine Substanz, die als Entwickler fungiert. Die wird in Wasser gelöst, und ich habe diese Silberbromid-Kristalle, die ich entwickeln will. Und dieser Entwickler, der gibt uns Elektronen. Und diese Elektronen werden an das Silber abgegeben und damit kriegen wir metallisches Silber und Bromwasserstoff. Jetzt haben wir nur ein kleines Problem. Wenn man das so naiv macht und da einfach mit Wasser arbeitet, dann ist der Entwickler ziemlich schnell verbraucht und der Prozess dauert eine halbe Ewigkeit. Also da entwickelt man dann über mehrere Stunden hinweg. Und die Frage ist jetzt, wie kriegt man es hin, dass das Ganze schneller wird? Und die Antwort ist, man gibt einen Beschleuniger dazu. Alles, was der Beschleuniger macht, ist dafür zu sorgen, dass das Wasser alkalisch wird. Und das sorgt dann dafür, ja, dass unser Entwickler erstmal seinen Wasserstoff abgibt und dann kriegen wir die Elektronen, die der zu bieten hat. Damit kann man schon arbeiten. Das funktioniert sogar einigermaßen schnell, aber in vielen Fällen noch nicht schnell genug. In vielen Fällen setzt man noch einen zweiten Trick ein. Man verwendet nicht bloß einen Entwickler, sondern zwei verschiedene. Nämlich einen, der besonders bereitwillig seine Elektronen abgibt und einen zweiten, der zwar nicht so bereitwillig seine Elektronen abgibt, aber sich dafür sehr gut an diese Silberbromidkristalle anlagert. Und mit dem, was wir jetzt zusammen haben, kann man sich eigentlich schon einen ganz brauchbaren Entwickler bauen. Also das Natriummetaborat, das ist hier drin, um den pH-Wert einzustellen. Und die beiden Entwickler sind drin, naja, der eine als Transportentwickler, der andere als Hauptentwickler. So, wenn man jetzt aber mal in so ein Rezept reinguckt für Entwickler, dann tauchen da in der Regel noch andere Substanzen auf. In dem Fall haben wir hier Natriumsulfid und Kaliumbromid. Das Natriumsulfid ist einmal dazu da, zu verhindern, dass der Entwickler oxidiert. Also ein Entwickler, den kann man in vielen Fällen mehrfach verwenden und der steht dann vielleicht auch mal ein paar Wochen rum. Und damit er nicht an Wirksamkeit verliert, tut man da so ein Antioxidationsmittel rein. Der andere Effekt, den das Natriumsulfid hat, ist, dass es das Silber rauslöst aus unseren Kristallen. Also das ist diese Geschichte mit dem Feinkornentwickler, sodass das Silber für physikalische Entwicklung zur Verfügung steht. Das andere, was man noch häufig sieht, ist, dass Kaliumbromid drin ist. Das dient dazu, den Entwickler ein bisschen zu bremsen. Weil diese Kombination hier, die ist ziemlich stark und die entwickelt ziemlich schnell und manche Bereiche vom Bild werden dann zu weit entwickelt. Und damit das nicht passiert, kann man mit Kaliumbromid das selektiv einbremsen. Okay, jetzt sind wir beim Entwickeln und stehen schon wieder vor einem Problem. Dieser Entwickler, der entwickelt uns nicht nur die belichteten Silberbromidkristalle, die wir da drin haben, sondern wenn wir den lang genug da drin lassen, dann wird auch der Rest vom Bild entwickelt. Das heißt, unser Bild ist weg. So, und das müssen wir irgendwie verhindern. Also wir müssen bis zu dem Punkt entwickeln, wo alle Bereiche vom Bild entwickelt sind, die Licht abbekommen haben, aber der Rest noch nicht entwickelt worden ist. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, was man machen kann. Entweder wir spülen das Bild mit Wasser, mit sehr viel Wasser, oder wir geben eine Säure dazu, um den Beschleuniger zu neutralisieren. Und damit haben wir dann die Entwicklung gestoppt. Okay, das Bild ist so aber noch nicht stabil. Es gibt noch was wir machen müssen. Also wir haben immer noch an den Stellen, die bisher nicht belichtet worden sind, unsere Silberbromidkristalle. Wenn die jetzt belichtet würden, also wenn wir den Film jetzt aus unserer Entwicklungsdose rausnehmen und setzen den im Licht aus, dann werden die dunkel. Und damit ist unser Bild auch wieder kaputt. Damit das nicht passiert, müssen wir diese Silberbromidkristalle irgendwie loswerden. Und das kriegt man hin, indem man da Natriumthiosulfat dazu gibt. Und das Natriumthiosulfat hat die tolle Eigenschaft, dass wenn man da Wasser dazu gibt, dann hat man also ein Thiosulfat-Ion. Und dieses Thiosulfat-Ion, das bindet sich sehr gut an unser Silber-Ion. Ist dann aber selber noch wasserlöslich wegen den drei Elektronen da. Das heißt, damit kriegen wir das Silber rausgespült. So, das ist aber eine hässliche Angelegenheit, weil Silber ist giftig. Silber macht Mikroorganismen kaputt. Wenn ihr diese Fixierlösung einfach so in den Ausguss gibt, dann werden euch eure örtlichen Stadtwerke hassen. Weil er ihnen die Mikroorganismenpopulation kaputt gemacht hat, mit dem die ihr Abwasser reinigen. Und deswegen, wenn ihr das mal selber machen wollt und ihr habt dann diese verbrauchte Entwicklerlösung übrig, bringt die entweder zur Abfallbeseitigung, die wissen, was man damit machen muss, oder zu jemandem, der professionell Film entwickelt. Was derjenige dann machen wird, ist das Silber ausfällen und verkaufen. Und also der hat ein paar Kilogramm Silber, die er auf die Art pro Jahr verkaufen kann. So, und die Probleme gehen noch weiter. Die meisten Entwickler sind ganz schön ekliges Zeug. Also giftig, wenn man es verschluckt. Okay, das kriegen wir vielleicht noch hin, dass wir keinen Entwickler verschlucken. Verbrennt mir die Haut, wenn da mal was draufkommt. Machen nicht alle Entwickler, aber manche. Schädigt die Nieren, verursacht Krebs, tötet Wasserbewohner, verursacht allergische Reaktionen, nicht nur das, verursacht auch Allergien und macht einem die Augen kaputt, wenn man es in die Augen kriegt. Und das war vielen Leuten schon lange ein Dorn im Auge und so eine der letzten Sachen, die Kodak in späten 90er Jahren gemacht hat, war an Entwicklern auf Basis von Vitamin C zu forschen. Und die haben festgestellt, Vitamin C ist eigentlich ein ziemlich guter Entwickler. So, und ich habe mich noch ein bisschen weiter umgeschaut, um mal zu sehen, ob man von diesen kommerziellen Entwicklern vielleicht wegkommt und da was selber machen kann. Und es gibt ebenfalls, also parallel zu den Forschungen, die Kodak da betrieben hat, gab es da an irgendeiner Uni, deren Name mir nicht mehr einfällt, eine Gruppe von Studenten, die in einer Lehrveranstaltung mal versucht haben, herauszufinden, was man mit Substanzen, die man im Haushalt zur Verfügung hat, in Sachen Fotoentwicklung anfangen kann. So Sachen wie Rotwein oder halt auch Kaffee. Und die haben festgestellt, dass Kaffee eigentlich ziemlich gut funktioniert, und das liegt nicht etwa am Koffein, das da drin ist, sondern an der Kaffeesäure. Damit kann man sich dann tatsächlich einen richtigen Entwickler bauen. Man nimmt Vitamin C. Das fungiert als unser Hauptentwickler, der uns die Elektronen bereitstellt. Als Transportentwickler nehmen wir Instant Kaffee, und zwar je schlechter der Kaffee, desto besser, weil in schlecht schmeckendem Kaffee ist viel Säure drin. Das Coole ist, dieser Instant-Kaffee, der wirkt so ähnlich wie Pyrogalol auf das Bild. Und Pyrogalol ist einer von diesen Entwicklern, die einem die Nieren kaputt machen, wenn man es auf die Haut kriegt. Und will man eigentlich nicht haben, macht aber ziemlich coole Bilder. Und mit Kaffee geht das auch. Als Beschleuniger nimmt man wasserfreies Waschsoda. Warum wasserfrei? Also es muss eigentlich nicht wasserfrei sein, aber man muss wissen, wie viel Wasser man da drin hat. Und das geht am einfachsten, indem man dafür sorgt, dass es wasserfrei ist, und das macht man, indem man es für 30 Minuten bei 120 Grad in den Ofen tut. Fasst dann nicht mit der Hand rein, wenn das heiß ist, tut da kein Wasser rein, wenn es heiß ist. Das könnte unangenehme Folgen haben. Um den Entwickler, weil der auch ziemlich schnell ist, um den ein bisschen einzubremsen, nimmt man entweder Kaliumbromid, kriegt man in der Apotheke, oder wenn man da nicht rankommt, nimmt man die 10-fache Menge an Jodsalz und hat einen coolen Entwickler. So, und ein Beispiel habe ich euch noch mitgebracht. Das hier habe ich auf dem Camp geschossen in 2019 und mit Kaffee Null entwickelt. Okay, eine coole Sache habe ich noch. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? GitHub hat sich im Jahr 2019, 2020 eine etwas erweiterte Backup-Strategie überlegt. Und ein Teil davon ist, sie haben dieses Arctic World Archive. Im arktischen Untergrund haben sie da ein Archiv angelegt, und in diesem Archiv ist fotografischer Film. Und auf diesem fotografischen Film ist Software drauf. Erwartete Lebensdauer von dem fotografischen Film etwa 500 bis 1000 Jahre. Ist alles nur für den Fall, dass unsere Zivilisation komplett zusammenbricht und wir nochmal bei Null anfangen müssen. Wie haben sie es gemacht? Sie haben einen Snapshot vom Head des Default Branch vom Repository bei allen öffentlichen Repositories gemacht, haben daraus ein Tarball gebaut, haben dabei alles weggelassen, was größer als 100 Kilobyte war. Diesen Tarball haben sie QR-codiert, und diese QR-Codes, die haben sie auf Film belichtet. Das sind dann so 1 Kilometer lange Filmspulen, die da eingelagert sind. Und zusätzlich haben sie noch ein Vergrößerung für Menschen lesbare Index und eine Anleitung dazu gelegt. Okay, habt ihr irgendwelche Fragen? Ja? Du machst das, oder?
Jo, genau. Also danke dir, Bio, für deinen wunderbaren Talk. Wir würden jetzt in die Fragerunde einsteigen. Für die Leute, die uns im Internet zugucken, ihr könnt auch Fragen stellen, indem ihr in den Raute YCMP-Seminarraum-Channel auf libera.chat joint. Ich sag's nochmal, es ist Raute WICMP-Seminarraum auf libera.chat. Und dann gehe ich mal zu der ersten Frage im Saal. Ich gebe dir mal das Mikro.
Du hast gesagt, dass man das Silber nicht einfach in den Abfluss kippen darf. Aber wie ist das denn mit dem Brom? Brom ist ja relativ aggressiv eigentlich.
Ja, das ist damit dabei. Das kippst du besser auch nicht weg.
Okay.
Du hast vorhin gesagt, so der professionelle Entwickler kriegt so kiloweise Silber am Ende vom Jahr raus. Wie viel Silber ist denn jetzt wirklich in so einem Foto drinnen?
Weiß ich nicht.
Hast du eine Vorstellung?
Weiß ich nicht, aber viel ist es nicht.
Und ist es der Grund, warum der Film so teuer ist? Oder ist es einfach, weil nicht mehr viel davon produziert wird?
Ich denke eher Film. Also Film ist nicht viel teurer geworden in den letzten Jahren, wenn man die Inflation rausrechnet. Er ist ein bisschen teurer geworden, das stimmt, aber das liegt daran, dass die Produktion runtergefahren worden ist weltweit. Und ich denke nicht, dass das Silber das Problem an der Stelle ist. Ich denke eher, man muss halt so eine Fabrik hochziehen und diese Fabrik dann am Laufen halten.
Und noch eine Frage, es gibt ja, ich kann mich erinnern, früher gab es Filme in verschiedenen Auflösungen oder wie man es genannt hat, die waren entweder wegen lichtempfindlicher und dafür grober oder wegen weniger und dafür feiner,
wie man das macht.
Und Mikro. Genau, wie unterscheiden die sich?
Wo hatte ich es denn? Genau da. Was sich da unterscheidet, ist die Größe von den Kristallen. Also die werden unterschiedlich groß gezüchtet. Und wenn du größere Kristalle hast, dann hast du einen empfindlicheren Film, weil das Licht mehr Oberfläche hat, wo es drauf treffen kann. Aber gleichzeitig kriegst du dann auch größeres Gewölle und damit gröberes Filmkorn.
Ja, es gibt ja da auch noch Filme mit unterschiedlichen Körnern oder es gibt ja die Flachkristallfilme und die klassischen Emulsionen. Was ist denn da der Unterschied?
Du hast es im Grunde schon gesagt. Diese hier sind so Pi mal Daumen kugelförmig und die flachen sind wirklich flach und dann halt mit der flachen Seite in Richtung Oberfläche ausgerichtet. Und dadurch kriegst du für weniger Silberbromidkristall kriegst du mehr Empfindlichkeit.
Okay, und ich nehme mal an, die ganze Entwicklung funktioniert auf Papier analog.
Du meinst den nächsten Schritt? Ja, genau. Also wir haben ja jetzt ein Negativ und irgendwie müssen wir von dem Negativ zu unserem Bild auf dem Papier kommen. Ist im Grunde nochmal genau das Gleiche mit leicht anderem, aber sehr ähnlichem Entwickler. Also das Papier ist auch mit so einer Emulsion beschichtet und wird dann belichtet und entwickelt.
Jo, gibt es noch weitere Fragen? Ah, da sehe ich noch eine.
Wunderbar. So, wir haben jetzt ein monochromes Bild. Was muss ich denn jetzt machen, um ein Farbbild zu bekommen, eigentlich nur grob?
Okay, bin ich nicht ganz so gut eingelesen. Also, was ich in Erinnerung habe, in so einem Farbfilm hast du mehrere Schichten. Für jeden Bereich vom Spektrum, den du erfassen willst, eine Schicht. In dieser Schicht hast du Silberbromidkristalle wieder. Und zusätzlich noch irgendeinen Farbstoff, der angelagert ist an diese Kristalle. Und die Kristalle wäschst du am Ende, irgendwo im Verlauf des Entwicklungsprozesses, wäschst du diese Kristalle aus und es bleibt nur an den Stellen der Farbstoff erhalten, wo wo das Licht halt hingekommen ist. Aber ich müsste die Details nachlesen. Also ich meine, Farbfotografie auch interessant, war aber für mich nicht so relevant, weil für Farbfotografie, um die selber zu entwickeln, musst du dich an einen Prozess halten. Weil du hast drei Schichten und die sind aufeinander abgestimmt und das heißt, nur wenn du eine bestimmte Temperaturkurve fährst, kriegst du am Ende ein Bild, das farblich stimmt. Und dafür brauchst du passende Ausrüstung. Und die habe ich nicht und war mir auch zu teuer.
Jo, dann sehe ich noch eine weitere Frage bei dir. Wunderschön.
Ja, es gibt ja auch diese Dias, die kann man doch sicher jetzt auch irgendwie so einen Umkehrprozess machen, auch mit diesen Schwarz-Weiß-Bildern.
Es gibt auch Schwarz-Weiß-Dias. Also ich habe sowas noch nie irgendwo, doch, ich habe es kürzlich einen Film gesehen, der dafür gedacht war und bei dem man dann auch einen anderen Entwickler hat, mit noch einem zweiten Bart, der diesen Umkehrprozess macht. Aber habe ich noch nicht ausprobiert.
Ja, wir können noch einmal überlegen.
Hat denn das Internet noch eine Frage geschrieben? Okay, ich sehe Kopfschütteln. Ich sehe auch in unserem Raum keine weiteren Fragen mehr. In dem Fall würde ich mich nochmal ganz fest bei unserem Speaker Beo bedanken. Und ja.